Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Nach Handschlag Dopingsünder, eine ARD-Doku macht Sportlern Angst.
Dominiert Tadej Pogacar auf Jahre den Radsport? Unser Experte ist da skeptisch.
Fahrlässig, gefährlich, rücksichtslos. Der Crash von Hamilton und Verstappen sorgt für Aufregung.
Sollte Markus Rehm trotz Prothese bei Olympia mitspringen dürfen?
Das sind die Themen, die heute am Montag, dem 19. Juli, Stand jetzt um 7.07 Uhr, das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's bei uns natürlich die Geburtstagskinder, die Ereignisse des heutigen Tags in der Sportgeschichte und Top und Flop.
Guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wir haben mit Hilfe unseres Partners, dem Sportinformationsdienst des SID, ein bisschen was vorbereitet. Ich bin Andreas Wurm, freue mich, dass ihr da seid.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und hattet keine Albträume, wie sie vielleicht der eine oder andere Spitzensportler am Wochenende hatte, der geträumt hat, möglicherweise einen großen Erfolg errungen zu haben, das verdiente Bad in der Menge genossen zu haben und kurz darauf plötzlich und ungewollt Dopingsünder war.
Ja, wenn man sich die Doku Geheimsache Doping der ARD-Doping-Redaktion am Wochenende angeguckt hat, dann weiß man, das könnte schneller passieren, als einem lieb wäre.
Ja, ein Händeschütteln, eine flüchtige Berührung im Vorbeigehen, ein Schulterklopfer vielleicht, das reicht dafür im Prinzip schon aus. Und das haben die ARD-Kollegen in einem Experiment nachgewiesen. Sie haben da 12 männlichen Probanden geringe Mengen verschiedener Anabolika mittels einer Trägersubstanz über die Haut verabreicht, einfach durch minimale Berührung an Hand, Nacken und Arm.
Ja, das ist unvorstellbar für Spitzensportler. All diese Probanden waren danach positiv getestet worden. Zum Teil schon eine Stunde nach diesem Hautkontakt mit dem Anabolikum. Und das war ja dann sogar 15 Tage später noch nachweisbar. So hat diese Dokumentation dann auch gezeigt. Wenn es sich hierbei wirklich um Athleten gehandelt hätte, wären die auf jeden Fall bestraft und natürlich gesperrt worden.
Ja, und das wirft selbstverständlich Fragen auf, denn wenn das so leicht ist, jemandem Dopingmittel unterzumischen, ihn quasi unbemerkt zu sabotieren, ja, dann müssen im Spitzensport einige Regeln verändert werden. Im Strafrecht ist ja ein Angeklagter erst dann schuldig, wenn ihm zweifelsfrei Vorsatz und Schuld nachgewiesen worden sind. Im Sportrecht, da ist das aber noch ein bisschen anders geregelt.
Ja, genau, das ist die umgekehrte Beweispflicht. Da reicht ein positiver Dopingtest als Schuldbeleg aus. Der betroffene Sportler muss dann überzeugend darlegen, dass sein positiver Test nicht durch willentliches Doping zustande gekommen ist. Gelingt ihm das nicht, pam, wird er gesperrt.
Ja, aber wie soll das in diesem Fall passieren? Wie soll er das tun? Also bisher galt genau das. Auch für IOC-Chef Bach war diese Umkehr der Beweislast immer der Schlüssel zum effektiven Kampf gegen Doping. Aber das muss jetzt wohl wirklich neu bewertet werden. Und wenn man das so hört, kommt einem die Zahnpasta-Geschichte von Dieter Baumann gar nicht mehr so abstrus vor.
Ja, und diese Enthüllungen werfen noch mehr Fragen auf. Kann man unter solchen Voraussetzungen überhaupt noch eine seriöse Grundlage dafür schaffen, dass möglicherweise nur die Besten unter den Sauberen am Ende auch den Ruhm ernten?
Tja, Fragen, auf die WADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur, schnell Antworten finden muss. Die WADA will jetzt aber erstmal mit weiteren Wissenschaftlern den Fall genau untersuchen, spielt die Gefahr erstmal runter, aber damit steht sie aktuell ziemlich allein da, denn die AthletInnen, die sind verunsichert, haben jetzt natürlich Angst vor solchen Anschlägen.
Früher hatten sie Angst, das hat auch die Dokumentation gezeigt, früher hatten sie Angst vor geöffneten oder manipulierten Flaschen und jeder Sportler, jeder Spitzensportler kriegt sofort gesagt, pass immer auf dein Zeug auf, damit man dir nichts reinmischen kann. Heute musst du schon Angst vor einem Schulterklopfen haben. Also wenn man das jetzt sarkastisch sagen möchte, dann könnte man Corona fast dankbar dafür sein, dass bei Olympia das Bad in der Menge diesmal nicht möglich sein wird.
Stand jetzt.
Aktuell.
Tadej Pogacar, ja, der kam als Titelverteidiger zur Tour de France und verlässt Frankreich jetzt nach 3 Wochen als jüngster Doppelchampion der Tourgeschichte. Er hat die Konkurrenz seine Dominanz in diesen 3 Wochen spüren lassen. Phasenweise wirkte seine Leistung wie eine angsteinflößende Machtdemonstration. Ab der 9. Etappe, da fuhr der 22-jährige Slowene in Gelb und es bestand eigentlich auch nie ein kleiner Zweifel daran, dass er das Trikot dann auch behalten würde. Allerdings sagt unser Experte, der langjährige Radsporttrainer Manfred Munk, wirkliche Topform hatte Pogacar nur zu Beginn der Tour. Herr Munk, wo lag aus Ihrer Sicht der Schlüssel zu Pogacars Titelverteidigung?
Als Fazit kann man auf jeden Fall ziehen, dass sein Team und er die Tour 2020 perfekt analysiert haben und dadurch 2021 noch stärker waren. Schon in der Vorbereitung konnte er 3 Rundfahrten sowie den Klassiker Lüttich-Bastogne de Lüttich für sich entscheiden. Trotz aller Understatements im Vorfeld wurden seine Ambitionen schon auf den ersten beiden Etappen deutlich. Hier war er gleich hellwach und ist auf ansteigender Zielgerade um jede Sekunde gefahren. 2020 gab es noch auf dem 7. Tagesabschnitt bei einer Windkantensituation gleich einmal 1 Minute 21 Rückstand auf den Tagessieger sowie die anderen Favoriten. Auch sein im vergangenen Jahr viel kritisiertes Team UAE Emirates war dieses Jahr deutlich stärker und konnte vor allem in den Bergen wichtige Unterstützung leisten. Mit Rafael Majka wurde zusätzlich ein weiterer wichtiger Helfer verpflichtet, der selbst schon 2-mal das Bergtrikot bei der Tour gewonnen hat. Neben David Formolo sich am präsentesten, wenn es berghoch ging. Die entscheidenden Schritte zum Toursieg hat Tadej Pogacar dann in der ersten Hälfte der Tour gelegt. Beim Zeitfahren auf der 5. Etappe sowie der Regenfahrt nach Le Corbanat am 8. Tag. Hier konnte er sich 5 Minuten Vorsprung auf Jonas Vingegaard und Richard Carapaz erarbeiten. Den beiden einzigen Fahrern, denen es gelungen ist, ihm zumindest später in den Pyrenäen zu folgen. In der 2. Tourhälfte hat Pogacar seinen Vorsprung souverän verteidigt und mit den Siegen bei den beiden Bergetappen vor Vingegaard sowie Carapaz noch einmal echte Highlights gesetzt. Damit war vor dem 2. Zeitfahren alles entschieden. Hier konnte Pogacar nicht mehr die Form wie zu Beginn der Tour abrufen und ist auch kein großes Risiko mehr gegangen.
2-mal in Folge hat er jetzt die Tour gewonnen. Er selbst glaubt aber nicht an eine Ära der eigenen Dominanz. Verfolger Jonas Vingegaard, der sagt auch zum Beispiel, Tadej ist nicht unschlagbar. Wie schätzen Sie denn das ein?
Tadej Pogacar hat sich seit Beginn seiner Profilaufbahn kontinuierlich weiterentwickelt und ist jedes Jahr stärker geworden. Das hängt auch damit zusammen, dass in Sachen Aufbau immer die richtigen Schlüsse gezogen worden sind. Ob die Entwicklung in den nächsten Jahren so weitergeht, ist aber trotzdem schwer einzuschätzen. Selbst wenn Belastung und Training weiter genauso gut funktionieren, muss das nicht zwingend zur gleichen Anpassung führen wie bisher. Darüber hinaus steigern andere Fahrer ebenfalls ihre Leistung und können durchaus einen Riesensprung machen, wie Jonas Vingegaard dieses Jahr. 2020 war er noch 46. bei der Spanien-Rundfahrt, dieses Jahr fährt er bei der Tour auf Rang 2. Bei ihm war die Entwicklung bei weitem nicht so kontinuierlich, was aber nicht ausschließt, dass er noch einmal einen ähnlichen Sprung machen kann. Eine Adaption muss keinesfalls immer linear verlaufen. Auch ein Egan Bernal gehört bei der Tour bei entsprechendem Profil in Zukunft sicher wieder zu den Favoriten. 2019 galt er nach seinem Sieg bei der Tour de France als großer Favorit für die nächsten Jahre. 2020 hat er überwiegend mit Rückenproblemen zu kämpfen, um 2021 als Giro-Sieger zurückzukehren. Was grundsätzlich auffällt, ist, dass sehr junge Fahrer, die in Sachen Rundfahrt noch nicht ihren Zenit erreicht haben, dort immer mehr in den Fokus rücken. Das ist sicher eine spannende Entwicklung.
Pogacar trotzdem natürlich der Gewinner der Tour. Wer ist aus Ihrer Sicht der große Verlierer in diesem Jahr?
Peter Sagan, Geraint Thomas und Primoz Roglic hatten sich die Tour bestimmt anders vorgestellt, waren aber auch alle Opfer von Stürzen. Ineos ging nach der bisherigen Saison sowie 3 Grand Tour-Siegern im Aufgebot sicher ebenfalls mit deutlich höheren Ambitionen ins Rennen. Während Peter Sagan ohne Spitzenergebnis und Primoz Roglic die Tour sogar verlassen mussten, konnte Geraint Thomas diese zumindest auf Rang 41 beenden, auch wenn dies sicher weder seinen noch den Erwartungen des Teams entsprochen hat. Für Primoz Roglic dürfte sein Ausstieg ebenfalls besonders bitter gewesen sein, da er bei den beiden ersten Etappen jeweils auf Rang 3 fuhr und mit Tadej Pogacar auf Augenhöhe agierte. Zumindest konnte Jonas Vingegaard bei Jumbo als Kapitän für Roglic in die Bresche springen und überraschend Platz 2 in der Gesamtwertung belegen. Auch Richard Carapaz gelang es bei Ineos als Kapitän die Lücke zu schließen und am Ende mit Platz 3 in Paris auf dem Podium zu stehen. Trotz aller Bemühungen gelang dem Team aber kein Etappensieg. Nachdem doch einige Favoriten von den Stürzen betroffen waren, stellt sich ebenfalls die Frage, was dies für einen Einfluss auf den Verlauf der Tour hatte. Peter Sagan, Geraint Thomas sowie Primoz Roglic im Vollbesitz ihrer Kräfte hätten der Spannung sicher nicht geschadet.
Sagt unser Radsportexperte, der langjährige Trainer Manfred Munk. Vielen Dank.
Stand jetzt aktuell.
Und von der Tour de France zum zweiten Highlight des Wochenendes zur Formel 1, nämlich in Silverstone. Da gab es am Wochenende ja einiges an Dramatik. Zunächst mit dem Sprintrennen am Samstag, einen neuen Wettbewerb und dann ja ein Crash der beiden heißesten Titelrivalen, Hamilton und Verstappen. Und dieser Crash, der hat für viele Fragen gesorgt. Und die wichtigsten klären wir mal mit Kevin Scheuren, unserem Formel 1-Experten vom Starting Grid Podcast. Kevin, gleich in der ersten Runde, da krachte es zwischen Hamilton und Verstappen. Hamilton krachte in Verstappen, der Niederländer fiel dann aus und Hamilton fuhr zum Sieg. Wie hast du die Szene gesehen? Normaler Rennunfall oder tatsächlich fahrlässiges Verhalten von Lewis Hamilton, wie Helmut Marko, der Red Bull-Chef, dann auch vorgeworfen hat und der auch gefordert hat, es müsse hart bestraft werden. Wie siehst du es?
Ich glaube, es haben beide das drauf angelegt, dass das passiert. Keiner natürlich, dass Max Verstappen im Krankenhaus landet. Aber man hat es von beiden Seiten, glaube ich, billigend in Kauf genommen, dass es passiert. Es war ein hartes Duell bis dahin. Max Verstappen ist in der ersten Kurve von der Strecke gekommen und hat sich dann wieder auf die Strecke buxiert, hat seinen Platz dadurch verteidigen können, seinen ersten Platz. Da gab es noch zwei weitere Situationen bis zu diesem Unfall, wo die beiden sich hätten berühren können, wo Lewis Hamilton dann zurückgezogen hat. Ja, und dann kam dieser Moment und ist natürlich ein schlimmer Einschlag gewesen. Ob es jetzt fahrlässiges Verhalten von Lewis Hamilton war und ob es dann so drakonische Strafen wie eine Rennsperre sein müssten, würde ich jetzt mal nicht sagen, weil am Ende ist es Motorsport, am Ende gehen sie alle dieses Risiko ein, es darf und soll sich natürlich niemand verletzen, aber da jetzt von Absicht zu sprechen oder er wollte ihn ins Krankenhaus buxieren oder er hat das in Kauf genommen, ja, sie haben es beide in Kauf genommen, deswegen könnte man sagen, okay, wenn es jetzt die andere Richtung gewesen wäre, hätten vielleicht alle ein bisschen anders geredet, also es ist eine blöde Situation gewesen, auch dass Lewis Hamilton da noch gewinnt und man sich halt feiern lässt, als ob es kein Morgen gäbe von Mercedes und Lewis Hamilton. Das sah schon eher ein bisschen blöd aus, aber da jetzt irgendwie Sperren zu fordern, da würde ich Dr. Helmut Marko dann doch widersprechen, weil dafür sind es halt Racer und da kommt das nun mal vor. Das war ein Racing-Incident, wofür Lewis Hamilton dann auch bestraft wurde.
Und welche Erkenntnisse ziehst du sonst noch aus dem Hauptrennen?
Viel ist sonst nicht passiert. Also Sebastian Vettel ist ausgeschieden irgendwann. Mick Schumacher ist 19. oder 20. geworden. 20. letzter, ja. Naja, nicht letzter, also er ist letzter geworden. Ja, und es ist sonst nicht so viel passiert. Aber das, was passiert ist, werden wir natürlich bei Starting Grid analysieren. Bereits heute Abend in einem Zoom mit Christian Nimmervoll. Da nochmal so ein bisschen die Reaktion von diesem Unfall von Lewis Hamilton, Max Verstappen zusammenfassen. Und dann am Donnerstag mit Silja Rulle von der Bild und Josefine Greifenberg, einer Hörerin von uns. Und Christian Nimmervoll in der großen Runde, die zweite Ausgabe dann mit ein paar Tagen Abstand, die Analyse des großen Preises von Großbritannien.
Jetzt hat ja dieser Crash, über den wir eingangs schon gesprochen haben, eigentlich alle anderen großen Themen von Silverstone des Wochenendes in den Schatten gestellt. Denn eigentlich wollten wir ja vor allem die Frage klären, Sprintrennen, der neue heiße Scheiß oder der totale Abturner. Max Verstappen hat dieses Rennen am Samstag ja gewonnen. Lewis fand's cool und als Aufwertung, wie war es aus deiner Sicht mit diesen Sprintrennen? Wie hast du es empfunden?
Samstag, der erste F1 Sprint, das Sprint Qualifying über 17 Runden, wo es gerade in den ersten Runden doch hoch herging. Also da war die Startphase super interessant. Wir haben Max Verstappen und Lewis Hamilton hart kämpfen sehen. Max Verstappen hat mit Schlangenlinien, sag ich mal, versucht, eine Linie zu verteidigen. Später dann auch Fernando Alonso gegen Sebastian Vettel als Format. Etwas, was man durchaus noch mal öfter sehen muss, glaube ich, um es final zu unterscheiden, wie man das jetzt findet. Also für mich war die Regie ein Riesenproblem. Also es war sehr hektisch geschnitten und es gab viele Kameraumschnitte und alles war sehr schnell gemacht. Und das könnte man ein bisschen anders lösen. Aber ich glaube, für die Fans vor Ort ist es natürlich ein weiteres Rennen. Für die Fernsehstationen auch ein weiteres Rennen und für die Fans vor den Fernsehern auch ganz toll. Lass uns Monza abwarten, dann kann ich dir final sagen, ob es eine Aufwertung ist oder nicht. Also noch bin ich da ein bisschen unschlüssig.
Sagt Kevin Scheuren, Moderator vom Starting Grid Podcast, dem Formel 1 Podcast in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com, hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport. Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Ja, wer wird Top des Tages? Da haben sich gestern einige angeboten, die heute diese Ehre kriegen können. Triathlon-Weltrekordler Jan Frodeno zum Beispiel oder The Open-Sieger Colin Morikawa. Aber wir haben uns mal für einen anderen entschieden und zwar für den Brasilianer Gui Curi. Der ist zwar erst 12 Jahre alt, aber ein echtes Ass auf dem Skateboard und das hat er bei den X Games eindrucksvoll unter Beweis gestellt und gleich mal zwei Rekorde aufgestellt. Er ist nicht nur der jüngste Sieger ever, sondern schaffte auch noch ein 1080. Dafür muss man drei vollständige Umdrehungen in der Luft machen und Curi ist der erste, dem das auch in einem Wettbewerb und vor allem von einer normalen Vert Ramp gelang. Tja, das Junge ist erst 12, das ist richtig, richtig top.
Unfassbar, da gratulieren wir herzlich. Flop des Tages sind dagegen, wir haben es ja gerade auch schon angesprochen, die Olympischen Spiele in Tokio, die sorgen schon für dicke Negativschlagzeilen, bevor es überhaupt losgegangen ist. Vergewaltigung im Olympiastadion. 3 Corona-Fälle unter südafrikanischen Fußballern im Olympischen Dorf. Auch einen IOC-Funktionär hat das erwischt. Und dann noch diese Rassismusvorfälle beim Testspiel der deutschen Fußball-Olympia-Auswahl und Honduras. Also es ist noch keine Eröffnungsfeier über die Bühne gelaufen und schon hagelt es irgendwie Skandale und Skandälchen. Das ist ein Flop und ich hoffe, das ändert sich dann, wenn die Spiele endlich begonnen haben.
Geburtstagskind des Tages.
Dann wollen wir mal wieder stellvertretend ein paar Geburtstagskinder ehren. So zum Beispiel die Schalker Vereinslegende Ebbe Sand wird heute 49 Jahre alt. Der Däne nach Klaus Fischer und Klaas-Jan Hünteleier, der drittbeste Schalker Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Und er wurde mit Schalke ja DFB-Pokalsieger und auch Meister der Herzen. Er war Teil der 4-Minuten-Meistermannschaft von 2001.
Und 35 Jahre jung wird heute Handballer Steffen Weinhold. Seit 2014 spielt Weinhold für den THW Kiel, wurde 3-mal deutscher Meister, 2-mal Champions League Sieger, unter anderem im letzten Jahr mit der Nationalmannschaft wurde Weinhold 2016 Europameister und gewann im selben Jahr auch die Bronzemedaille bei Olympia.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und selbstverständlich auch allen anderen Geburtstagskindern des Tages. Alles, alles Gute, auch den nicht so sportlichen. Feiert auf jeden Fall schön, lasst es euch an diesem Tag gut gehen und lasst euch reich beschenken.
Heute in der Sportgeschichte.
Und wir fragen auch heute wieder, was passierte so alles Sportliches an einem 19. Juli? Und das sagen wir euch jetzt.
Ja, gestern ging ja die Tour de France 2021 zu Ende mit dem Triumph von Tadej Pogacar und im Jahr 1903, also dem ersten Jahr in der Tourgeschichte, da endete die Rundfahrt genau an diesem 19. Juli und auch damals gab es einen Dominator wie Pogacar in diesem Jahr. Maurice Garin hieß der Mann, der 1903 gewann und seinen Titel dann auch im Folgejahr verteidigen konnte.
Der niederländische Fußballverein Feyenoord Rotterdam wurde im Jahr 1908 eben am 19. Juli gegründet. Von einer Gruppe Jugendlicher in einem Lokal in Rotterdams Stadtteil, na klar, in Feyenoord, und wurde danach eine riesen Erfolgsgeschichte. Feyenoord ist mittlerweile 15-mal niederländischer Meister, 2-facher UEFA-Cup-Sieger und sie haben auch den Europapokal der Landesmeister gewonnen.
Stand jetzt aktuell.
Ja, wir haben ja noch eine Frage des Tages zu diskutieren. Ihr habt ja vielleicht schon auf unser Feature gewartet. Markus Rehm, das Paralympics-Weitsprung-Ass, hofft weiter, nicht nur bei den Paralympics in diesem Jahr, sondern auch bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start gehen zu dürfen. Zusammen mit dem DLV, also dem Deutschen Leichtathletikverband, kämpft er dafür sein Startrecht und zieht jetzt sogar vor den Internationalen Gerichtshof CAS. Was fordert Rehm da, Andreas?
Laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung fordert Rehm demnach die uneingeschränkte Zulassung zu Weitsprungwettbewerben, eben auch da bei den Olympischen Spielen. Ersatzweise verlangt er die Zulassung außer Konkurrenz oder in einer gesonderten Wertung.
Ja, in der Klage, da heißt es, ein Athlet, der trotz seiner Behinderung die Qualifikationsnorm erreiche, die für alle gelte, könne nicht einfach den Paralympischen Spielen allein zugeordnet werden.
Als Rehm im Juli 8,62 Meter sprang und einen neuen Weltrekord aufstellte, hatte er die nationale olympische Norm von 8,22 Meter natürlich deutlich überboten. Vom Ergebnis her stünde einem Start also eigentlich nichts im Wege, aber die große Frage ist natürlich, ist diese Prothese ein mechanisches Hilfsmittel? Hat Rehm durch sie einen Vorteil?
Tja, das behauptet zumindest der Leichtathletik-Weltverband und fordert, dass der jeweilige Athlet beweist, dass er eben keinen Vorteil habe. Das hat das CAS aber schon letztes Jahr als rechtswidrig bezeichnet. Wir sind da mal sehr auf die Entscheidung gespannt. Wieder so eine umgekehrte Beweislast. Aber wie würden wir denn mal entscheiden? Gab mal so eine Sendung im ZDF. Wie würden Sie entscheiden? Andreas, dein stimmt, Plädoyer.
Tja, die Frage ist, bietet ihm diese Prothese nun einen Vorteil oder nicht? Das ist die Frage, an der natürlich alles hängt. Bis vor kurzem hatte Rehm noch nachweisen müssen, dass sie das nicht ist. Doch das hat der CAS gekippt, die Beweispflicht umgekehrt. Das heißt also, dann muss der Verband oder das Internationale Olympische Komitee ihm jetzt eigentlich einen konkreten Vorteil nachweisen. Und das konnte kompliziert werden, denn es gibt eine wissenschaftliche Studie zu diesem Thema. Und diese Frage konnte also auch da nicht abschließend und eindeutig geklärt werden. Von daher würde ich sagen, er soll bei Olympia an den Start gehen dürfen. Die Weite hat er. Also, warum eigentlich nicht?
Punktlandung. Wow. Sehr gut.
Glück gehabt.
Ja, ich sehe es im Prinzip genauso wie du und würde noch einen weiteren Punkt dazu ergänzen. Also Verbände und auch das IOC reden ja immer von Inklusion, Aufheben von Grenzen. Aber ja, dann hebt sie doch auch mal auf. Schafft nicht immer neue Abgrenzungen oder verstärkt lange existierende und eigentlich längst überkommene Barrieren. Man ist sich nicht sicher, ob er jetzt einen Vorteil hat. Ja, deshalb lasst ihn doch einfach starten. In dubio pro reo, zumal er ja nicht anmaßend etwas einfordert. Ihm geht es ja auch gar nicht darum, dass er jetzt Gold gewinnen will oder Medaillen gewinnen will. Ist ja auch fraglich, ob seine 8,62 dafür am Ende ausreichen würden. Er müsste sie ja dann auch nochmal wieder springen. Tja, und wenn es nur in einer gesonderten Wertung ist, er will mit seinem Start ein Zeichen setzen für Inklusion. Ich finde, er ist ein wichtiges Zeichen und das würde gerade in dieser Zeit hervorragend passen.
Vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung dazu, dann sagt sie doch gerne hier bei uns bei Stand jetzt eurem ersten Sportpodcast des Tages. Schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Danke dafür.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, die Fußball-Bundesliga, die schwitzt in ihren Trainingslagern. Beim Darts läuft seit Samstag das Darts World Matchplay in Blackpool in England. Tennis wird bei den Herren in Gstaad, in Umag und Los Cabos auf Sand gespielt. Die Damen schlagen in Gdynia und Palermo auf.
Ja, und bei den paralympischen Athleten steht heute die offizielle Nominierung an. Um 12 Uhr wird das Team Deutschland Paralympics in Duderstadt bekannt gegeben.
Und die messen sich dann vom 24. August bis zum 5. September eben auch in Tokio mit anderen Athleten aus aller Welt in 22 Sportarten.
Ja, das war's von uns heute. Bis morgen, dann sind wir nämlich wieder für euch da.
Pünktlich um 7.07 Uhr mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Wenn ihr Stand jetzt abonniert, dann freuen wir uns sehr. Wenn ihr denn noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr es bitte schleunigst tun.
Ja, aber nicht nur Stand jetzt, sondern am besten alle Podcasts von meinsportpodcast.de. Hier gibt's ja. Wisst ihr ja, Sport für die Ohren und zwar rund um die Uhr als Podcast.
Und als lineares Programm, ja, eine tolle Alternative, also die Kollegen vom Sportradio Deutschland, alle 15 Minuten frische News, alle Diskussionen in aktueller Form mit Talks und da verpasst ihr alle also gar nichts mehr aus der Welt des Sports. Ja, da könnt ihr nach Stand jetzt sofort hinschalten.
Und ihr könnt hören über DAB Plus oder im Stream auf sportradio-deutschland.de und ihr hört sicherlich auch mal den ein oder anderen Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum da. Hört einfach mal rein. Wir freuen uns auf euch dann morgen. Bis dahin Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.